Vor Jahren hat ein schwäbischer Pietist in Norddeutschland ein großes Referat gehalten. Bekannter Name, kennen Sie alle. Und das war ein tolles Referat, aber damals hat man das Manuskript nachgeschrieben. Da kam ein verzweifelter Anruf von denen, die das Tonband abschreiben wollen, und sagt, da ist ein Wort drin, kommt immer wieder vor, aber das versteht man nicht. So, was ist das? Sagt, schickt uns das Tonband, wir hören es ab. Und als wir es abhörten, war uns völlig klar, was gemeint ist. Nestwärme brauchen wir in unseren Gemeinden. Heimat! Und ich freue mich, dass in euren Gemeinschaften, der süddeutschen Gemeinschaften, diese Nestwärme da ist. Wunderbar! Ein Stück Heimat auf dieser Erde, wo so viele Christen einsam und allein sind. Schönste an so einer Konferenz ist wahrscheinlich doch die Pause. Wenn man da durch den Park läuft und mit so vielen reden kann, so ging mir selber, was da plötzlich Leute auf einen zugehen und man sich erinnert an so viele Begegnungen. Nur eins stimmt uns wehmütig. Da waren letztes Jahr noch ein paar dabei. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Heimgegangen, sagen wir. Zur Herrlichkeit berufen. Die Krone des Lebens empfangen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, heißt diese Jahreslosung, sondern die zukünftige suchen wir. Ich denke immer wieder, wenn wir uns so versammeln, sollte uns bewusst sein, dass um uns ist die Wolke der Zeugen. Davon spricht auch der Hebräerbrief, bevor er unsere Jahreslosung uns sagt. Die Wolke der Zeugen, all die, die vorausgegangen sind. Und gerade im Hebräerbrief hat das eine wichtige Bedeutung. Hört doch nicht auf, werdet doch nicht müde, lauft doch weiter, halt an am Glauben. Wir haben es doch auch so erlebt wie du. Es ist in der süddeutschen Gemeinschaft toll, in dieser langen, hundertjährigen Geschichte. Ganz am Anfang in Cannstatt, wo wir jetzt wieder wohnen, da war ein Großonkel und eine Großtante, also vor 100 Jahren, da sehen Sie, wie alt ich bin, vor 100 Jahren hat sie das zugetragen, einer der ersten in Cannstatt, wie die da einen Evangelisten eingeladen haben zur Hausversammlung. Und das war so das Urgestein der süddeutschen Gemeinschaft, Onkel Immanuel und seine Eugenie. Und da hat der Onkel Immanuel gesagt, heute Abend, wenn der Evangelist kommt und wir Bibel lesen, Eugenie, mach auch der Rollladen runter. Unsere Nachbarn brauchen nicht sehen, was wir hier machen. Dann hat die Eugenie gesagt, Immanuel, ich habe doch alles schon eingeladen. Das ist der Geist der süddeutschen Gemeinschaft, so wie wir sie ihn heute haben. Und das sind die Frauen, die das mittragen, wenn ich daran denke, was ihr in all diesen Orten tut, in großer Treue und Hingabe für unseren Herrn Jesus. Das waren alles Leute im Leben gestanden und was ich am schönsten finde, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Das steht nirgendwo in der Bibel drin, dass man als Zeuge Jesu ein Talar tragen muss. Sondern jeder ist von Jesus berufen, sein Zeuge zu sein und das Reich Gottes zu bauen. Ich danke euch für den Dienst, den ihr tut, in großer Treue und Hingabe. Schwache Menschen, starr geworden, im Glauben durch Jesus mit beiden Beinen in dieser Welt stehen. Und jetzt heißt das Thema noch unterwegs. Wir sind noch unterwegs auf diesem Weg. Ihr habt der Gewohnheit treu. Drei Punkte. Mein erster Punkt. Seid mutige Jesuszeugen, auch wenn euch der Wind ins Gesicht bläst. Ich habe erschütternde Erlebnisse gehabt in meinem Leben, wenn Menschen einem erzählt haben, wie sie in ihrem Ort gehasst werden, bloß weil sie Jesus treu sein wollen. Leute voller Liebe, voller Hingabe, die nie einem Menschen etwas zu leid getan haben, aber der Hass hat sie getroffen eines ganzen Dorfes. Denke dran, wie auf den Molukkeninseln, das sind die herrlichen Gewürzinseln Indonesiens, wo der furchtbare Islamistenkrieg getobt hat vor ein paar Jahren. Unzählige wurden umgebracht, alle Kirchen niedergebrannt. Da kam ein Mann abends, wir saßen da, kamen gerade von der Gebetsgemeinschaft mit den Witwen, deren Männer umgebracht wurden. Und da kam ein Mann und sagte, der Häuptling hat mir erklärt, 24 Stunden verlässt unseren Ort oder du bist tot. Dass das unsere Welt ist, ihr seid ja gut informiert. In unzähligen Ländern dieser Erde, unter allen verschiedenen Ideologien, nicht nur unter kommunistischen, unter allen Religionen. Die Buddhisten in Sri Lanka demonstrieren mit Hunderttausenden heute auf den Straßen von Colombo, weg mit den Christen, wir wollen eine christenfreie Republik sein. Friedlichen Buddhisten. Die Hindus in Indien, wir wollen keine Christen. Sie haben 300 Millionen Götter, aber keine Christen wollen wir haben. Und die Muslime in Pakistan, wo die Christen so mutig sind und zu ihren muslimischen Freunden sogar Traktate im Bus verteilen. Heute, so haben die Mut. In Pakistan. Und wo so viele Muslime sagen, die müssen sterben, die müssen weg aus unserem Land, die kriegen kein Lebensrecht. Wenn das in unserer Welt da ist, aber das beschreibt schon der Hebräerbrief. Das haben diese hebräischen, also jüdischen Jesusleute genauso erlebt. Das steht da im Kapitel 10. Ihr habt einen großen Kampf des Leidens erduldet, nachdem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Das ist doch furchtbar, dass es Christen in der Welt massenweise gibt und dass das zum Wesen unserer Welt gehört, dass Jesus nicht gelindert, allein nur wegen einem Punkt, nicht weil sie beten, hat niemand was dagegen, in allen Religionen. Wenn man Gottesdienst wird, hat niemand was dagegen, wenn man über Gott redet, ist jeder begeistert. Wenn du den Namen Jesus aussprichst, trifft dich der ganze Hass. Trifft dich der ganze Hass. Das ist eine Erfahrung, dass Jesus Leute heute machen. Und darum sagt der Hebräerbrief, lasst uns hinausgehen und die Schmach von Christus tragen. Jesus, der voller Liebe war. Jesus, der einzige Reine, der Barmherzige, der Gütigste. Er kennt ja alle Menschen der Welt eigentlich neidlos an. Und trägt die Schmach. Und er trägt die Schmach. Ich war neulich bei einer Konferenz in Norddeutschland. Wir hatten eine Freizeit in einem Konferenzhaus. Und dort waren gleichzeitig 20 iranische Pastoren. War interessant, die sagten, am Wochenende kommen 200 iranische ehemalige Muslime, die Christen geworden waren. Also da müsst ihr uns was davon erzählen, wir können ja nicht dran teilnehmen, wir sprechen die Sprache nicht, die also hier in Deutschland als Muslime Christen geworden sind. Ich höre das auch hier in eurer Gemeinschaft, das aus sich ereignet, sei da wach und sei da dran. Und dann erzählten die, und ich war sprachlos, die sagten, ihr könnt euch nicht vorstellen, was gegenwärtig im Iran abläuft. Da war einer dabei, der macht Satellitenevangelisation über Satelliten nach dem Iran herein. Und er erzählte uns, ich kriege dauernd Anrufe, da sagen die Leute, da sitzen 30 bei uns im Zimmer und alle wollen Jesus nachfolgen. Alles Muslime. Wir haben das voll 30 Jahre, Khomeini, wir halten es nicht mehr aus. Die geben uns keine Freude und keinen Frieden, sondern wir suchen und nur Jesus kann uns Frieden und Freude geben. Er erzählt selber, dass er Muslim war und wie er in dieser Verzweiflung gesucht hat im Neuen Testament. Und jetzt kommt immer bei allen, ob das bei Buddhisten ist, bei chinesischen Kommunisten, kommt immer das Gleiche, bei Hindus immer das Gleiche Wort. Als wir Jesus jetzt zum ersten Mal von ihm gehört haben, da brach ein Sehnen auf. Habt das begriffen? Auf der einen Seite dieser grenzenlose Hass, die Schmach von Christus, und auf der anderen Seite die zum Glauben kommen, sagen, das ist das einzige Licht und die Rettung. Das ist so wunderbar. Das steht beim Gefangenen des Monats, vom Monat September in Idea. Der 27-jährige Mohammed Hali Brotba wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Zugehörigkeit zu einer staatsgefährdenden Vereinigung. Wisst ihr, was das war? Ein Hauskreis, wo man Bibel gelesen hat. Staatsgefährdende Organisation. Ein Stündle, würden wir sagen. Und dann noch heißt, unwegen Propaganda. Er hat von Jesus erzählt. Obwohl doch für uns Christen die Vereinsatzung gilt: Tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Tut wohl denen, die euch Übles tun. Das ist die Situation der Hebräer gewesen und für uns ganz wichtig. Wie kommen Menschen überhaupt zum Glauben? Sie kommen nicht über lange Diskussionen über Gott zum Glauben. Wahrscheinlich ist es auch töricht, wenn wir von Gott reden. Was denkt denn Lieschen Müller, wenn wir von Gott reden? Denkt ihr irgendein Feld-, Wald- und Wiesengott oder ein höheres Wesen oder was? Rede doch immer, wenn er was sagt, von Jesus. Beim Krankenbesuch. Wenn er mit euren Berufskollegen spricht, in der Schule, wo, redet von Jesus. Weil mit Jesus entscheidend ein ganzes Programm da ist, das ist so wichtig. Ein Programm, was Jesus gibt. Was gibt denn Jesus? Niemand sonst in der Welt hat ein Rezept, wie Sünden vergeben werden können. Sie sind passiert in keiner Religion der Welt. Und wenn die Hindus sich in den Ganges eintauchen, gibt es keine Vergebung. Und ihr türkischer Nachbar weiß keine Vergebung. Wissen Sie das? Und er kriegt auch keine Heilsgewissheit. Er weiß, er muss vor allem am jüngsten Tag vor Allah Rechenschaft geben. Wenn Sie es ihm nicht erzählen und sagen, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin nicht gut, aber ich lebe von der Vergebung von Jesus. Das ist der springende Punkt. Das wird das deutlich am Widerstand der Welt und am Hass der Welt. Weil Jesus den Finger draufgelegt hat, dass er gekommen ist, suchen und selig zu machen. Das ist das wichtigste Thema, was wir Menschen sagen. Am schönsten können wir es von uns erzählen. Auch dieser Punkt. Die meisten Menschen sind überzeugt, dass sie gute Menschen sind. Nein, ich bin kein guter Mensch. Wenn sie wüssten, welch ein Abgrund von Bosheit in mir sich regt. Und zwar auch in meinem Christenleben. Und was für Schmutz und Gemeinheit drin sein kann. Und was wir schuldig werden. Aber ich weiß, dass es einen Bürgen gibt, Jesus, der mit seinem Blut am Kreuz bezahlt hat. Und das gibt mir den Frieden in mein Herz und die Gewissheit und die Freude, dass ich fröhlich leben kann. Darum ist das so wichtig, dass wir wieder den Knackpunkt unserer Jesusbotschaft entdecken für unsere Versammlungen. Da gibt es Widerstand. Ach, wir wissen doch, dass, wie das ist. Viele von euch, die sind ja in ihren Gemeinden enttäuscht, dass in den Gottesdiensten der Name Jesus gar nicht mehr vorkommt und sein Heilswerk gar nicht mehr und dass viele Verkündiger gar nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe das oft erlebt, dass die Christen in der Verfolgung zu mir gesagt haben, wir wollen nicht die Freiheit. Wir wollen nicht die Freiheit. Wir wissen, dass ihr es in den westlichen Ländern des Wohlstands noch schwerer habt als wir. Denn bei euch kommt die Verfolgung viel verdeckter. Der Mensch des Widerspruchs, der von Gott abgefallen ist, regt sich da, der Mensch der Bosheit, der sich an die Stelle Gottes sitzt und vorgibt, der sei Gott. Das ist bei euch genauso. Und die irdischen Sorgen, die beherrschen euch und dann verliert ihr die Jesus-Treue. Das müsst ihr wissen, wenn heute über wachsende Gemeinden gesprochen wird. Wachsende Gemeinden wachsen fast nur noch in Verfolgungsländern. Weil dort der Punkt klar ist, es geht um Jesus und um nichts anderes. Es geht nicht bloß um Remi-Demi und um ein paar Revents und ein paar Knüller, die man loslässt. Sondern es geht darum, dass Jesus das einzige Heil ist. Es gibt sonst kein anderes. Er allein ist der einzige Name, in dem wir selig werden können. Da lehnt sich die Welt auf. Lasst uns mutig das verkünden, auch wenn uns der Wind ins Gesicht bläst. Das Zweite, wenn wir unterwegs sind, unterwegs auf die große Ewigkeit hin. Das ist herrlich. Wir sind berufen, wie die, die schon vorangegangen sind, aus unserer Mitte. Wenn einer heute sterben würde, unter uns, gäbe es etwas Schöneres, als jetzt heimzugehen und vor dem Thron Gottes zu stehen. Die größte Beförderung, die du in deinem Leben erfahren kannst, allerwunderbarste. Für die Zurückbleibenden schrecklich, die müssen noch eine Beerdigung ausrichten und da ist die Lücke da und alles Mögliche. Für den, der heimgerufen wird, nur das Schönste. Wenn du dich nicht drauf freust, dann klär das bitte. Mach das in deinem Glauben klar. Wenn der Herr mich ruft, dich wird keine Stunde in der Ewigkeit reuen, da bin ich sicher. Im Licht der Ewigkeit sehen wir sehr viel Schweres in unserem Leben heute leichter. Ein kleines Beispiel, da laufen zwei Wanderer durch die Regen, nachts ist affig kalt, der Wind bläst ihnen auch ins Gesicht. Und der eine ist mürrisch und sagt, mir steht das Wasser schon in den Schuhen drin und ich kann jetzt nicht mehr. Und der andere trällert fröhlich ein Lied. Wissen Sie warum? Weil der bloß noch eine halbe Stunde hat, dann ist er daheim. Der andere ist obdachlos. Weh dem, der keine Heimat hat. Weh dem Menschen, der keine Heimat hat. Ich stelle mir das überhaupt vor. Unsere Nachbarn, unsere Bekannten am Ort, wie können die leben ohne Gewissheit? Ich bin beim Herrn, ich bin im Leben und im Sterben in Jesus geborgen. Es komme, was da wolle. Ich bin bereit, zu meinem Herrn zu gehen. Aber jetzt sitzen viele unter euch, ich habe es vorhin in der Pause auch wieder gehört, ist ja ganz erschütternd, was viele von uns an Schwerem tragen müssen. Also ich bin ganz belastet. Wenn jemand 50 Jahre die schwerste seelische Depression seiner Frau mitträgt, das halte ich doch nicht mehr aus. Einer erzählt mir, meine Frau hat seit 25 Jahren schrecklichen Hautkrebs. Und all die Nöte, was er erzählt, kleine Kinder, die geboren werden mit schweren Leiden. Wenn man die ganze Welt mal ansieht, was in dieser Welt gelitten wird. Terroropfer, denen es die Füße abgerissen. Ach, was ist das alles schwer? Wir Christen haben doch ein Herz, wir können mitleiden. Es wäre ja schön, wenn man nur beten müsste und alles Leid dieser Welt wäre aufgehoben, aber das hat Jesus nie gesagt. Er hat zwar Wunder getan, aber nur an ein paar Stellen als Zeichen seiner Herrlichkeit. Er hat uns sehr viel Leid gelassen. Unser Glaube muss bewährt werden im Leiden. Liebe Schwestern und Brüder, tut diesen Dienst in euren Gemeinschaften. Der Kreuzesweg, der Passionsweg ist der Weg, den Jesus seine Leute führt. Und da muss man sehr viel Schweres erdulden. Und da steht von diesen hebräischen Christen drin, die haben das ganz schwer ertragen müssen. Vertrieben, alles verloren. Das heißt, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Da müssen wir noch lernen, dass wir die schweren und beschwerlichen Dinge in unserem Leben lieben um Jesu Willen. Sagen, Herr, du hast das zugelassen. Ich nehme das aus deiner Hand. Und jetzt ist interessant, im Licht der Ewigkeit, denken Sie an den Wanderer, der durch die Nacht läuft, wo es regnet und kalt ist, und der kurz vor der Heimat steht, im Licht der Ewigkeit, die ersten Christen, der Paulus selber, schreibt ja dauernd davon, ich freue mich meiner Leiden, weil mir die Vorfreude auf die Ewigkeit groß wird. Unsere Trübsal, also das war schon ein Stück beim Paulus, schwere körperliche Leiden, Misshandlungen, Schiffsuntergang, unter die Räuber gefallen. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Wir in den Wohlstandsländern sind in einer ganz großen Not erlegen. Wir haben die irdischen Dinge zum Hauptthema unserer Gottesdienste gemacht. Unsere täglichen Sorgen um den gesunden Leib, um Rentenfragen und um äußere Wohnungsfragen und was wir alles haben. Und das Wichtigste ist, dass Jesus uns zubereiten will für die Ewigkeit. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit. Ganz am Anfang, als man die ersten Berichte hörte von den Hauschristengemeinden in China, von dem riesigen Wachstum, ist ja heute wahnsinnig. Ich habe vorhin die Zahlen noch vergessen. Man spricht heute im Iran von 250.000 Muslimen, die Christen geworden sind unter Khomeini. In China sind es 100 Millionen Jesus-Leute, ohne dass Missionare dort wirken können. Kam neulich ein Siemens-Ingenieur von Shanghai zurück, den traf ich im Schwarzwald, der sagte, es sind schon 130 Millionen. Bei uns im Siemens-Werk machen die Gebetsgemeinschaft, obwohl das strikt verboten ist, in der Firma. Da habe ich damals ganz am Anfang, als man es noch gar nicht glauben konnte, dass da Jesus so eine Bewegung angestoßen hat, da haben die evangelikalen Missionen gesagt, da sollen zwei hinreisen, das mal prüfen, man kann das ja nur ganz heimlich tun, dass die Chinesen einen dorthin bringen ins Land und dann Ernst Vater sollte mitgehen, der ist kurzfristig ausgefallen, ich bin dann allein gereist, war überwältigend. Mit diesen Christen im Verborgenen, die ja unter der großen Staatsverfolgung lebten, zusammenzutreffen. Richtig, wie beim Geheimdienst, wie man da hingeschleust wurde. Aber das Interessanteste war, als ich einen um den anderen kennengelernt habe von den Christen in China, die 23 Jahre im Straflager waren. Und was die erzählt haben, eisig kalt und keinen Bruder zur Seite und keine Bibel mehr, nur noch was man im Kopf hatte. Und dann liefen ihm plötzlich all die Tränen runter, sagten, wir haben Jesus so herrlich erlebt in dieser totalen Ausweglosigkeit. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir hatten zum Schluss Angst, wenn wir heimkommen, dass wir das nie mehr so erleben. Das sind die Verheißungen von Jesus. Wenn es ganz, ganz schwer wird, offenbart er seine Herrlichkeit und geht zu den Kranken, die heute nicht da sein können, zu den Pflegebedürftigen und sagt ihnen das, Jesus ist bei dir. Und er wird zu dir reden und er wird seine Herrlichkeit an dir offenbaren. Durchs Kreuz durch zur Herrlichkeit. Der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg, gelobt sei er, aus dem Lied Himmellan. Das ist die Kursrichtung für uns. Und da wollen wir uns drauf freuen. Und nochmal ein Satz, Originalton Paulus: Ich achte, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Wir sind nicht die Leute, die das, was man sieht, glauben, sondern das, was man nicht sieht. Und was erleben wir, wo andere unter uns schwer geführt werden? Zum Raum Heilbronn hatten wir, wie ich noch in der Gemeinde war, eine Frau, die ist hier bekannt. Sie war keine Christin. Und dann ist ihr 5-jähriger Sohn unter dem Lastzug, Kieslaster, hat zu Tode gedrückt worden. Und sie hat zum Glauben an Jesus gefunden. Durchs Leid. Wir hatten 2 Väter in der Gemeinde, ungläubige Männer, die durch den Tod ihrer Kinder zum Glauben gekommen sind. Und das dürft ihr wissen, es geht ein bisschen anders, als man euch so erzählt. So, aber so ist die Linie des Neuen Testaments. Weil Jesus mächtig wirkt. Noch ein letztes. Nur nicht das Ziel verpassen. Nur nicht das Ziel verpassen. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 2, nur nicht am Ziel vorbeitreiben. Mein Bruder Rolf hat das ja noch so bewegt, kurz vorhin der Herr heimgerufen hat, ob wir unser Bürgerrecht im Himmel festmachen. Das war ganz merkwürdig, noch wenige Tage vorher in der Eidlinger Bibelstunde, sagte seine Frau, warum betonst du das? Und er sagt, das muss ich. Ich möchte es Ihnen auch sagen, das Wichtigste im Leben ist nicht, wie gesund, wie krank Sie sind, nicht Ihre ganzen Lösungen der wirtschaftlichen Fragen, sondern ob Sie gewiss sind im Bürgerrecht im Himmel, ob Sie es ergriffen haben, hat für mein Leben eine große Bedeutung gehabt. John Bunyan mit seiner Pilgerreise zur seligen Ewigkeit als Kind. Ich war meiner Oma sehr dankbar, dass sie mir als Kind schon draus vorgelesen hat. War ja ein Mann, der war ja nur Kesselflieger in Bedford, der John Bunyan. Aber den eingesperrt, weil er von Jesus gepredigt hat. Und das in Großbritannien. 15 Jahre hat er bekommen. Da hat er diese schöne Geschichte geschrieben. Dass in unserem Leben sehr viel Böses gibt. Nachdem er freigelassen war, hat er nochmal 5 Monate Haft bekommen, weil er weiter gepredigt hat. Außerhalb der Staatskirche. So war das früher. Und das war ihm so wichtig, dass wir durchbrechen, und da erzählt er vom Markt der Eitelkeiten. Da muss jeder durch, der zur Ewigkeit wird. Der Markt der Eitelkeiten ist so toll. Da stehen die Gaukler und da wird Geld gewechselt, und da kann man Sachen kaufen. Das ist alles, wie sagen wir so, am Krust. Halt dich nicht auf mit den vergänglichen Dingen der Welt, sondern pack das auf dieses große Ziel, nicht das Ziel verpassen. Aber jetzt habt ihr es auch schon gehört, dass ganz viele Christen uns heute warnen, du darfst nicht, wie heißt es immer, auf die Ewigkeit schielen. Nun, schielen ist überhaupt für die Augen nicht gut. Also wir blicken mutig drauf auf die Ewigkeit, fröhlich gucken wir drauf, mit beiden wachen Augen. Aber wie ist denn das? Da wird dann behauptet, wer auf die Ewigkeit blickt, der werde untüchtig für seine Aufgaben in dieser Welt. Habt ihr auch schon gehört? Der verliere sich dort. Stimmt doch gar nicht. Guckt das mal an. Alle Leute, die ewigkeitssüchtig waren, waren die treuesten Arbeiter in dieser Welt. Mein Vater hat im Dritten Reich sein Amt verloren. Nach dem Krieg hat er das Berufsschulwesen in Baden-Württemberg aufbauen dürfen. Er hat einen kleinen Spruch in seinem Amtszimmer im Neuen Schloss in Stuttgart. Mach mir stets Süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt. Gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Dass selten im Neuen Schloss das Licht vor 12 Uhr nachts erloschen. So hat er gearbeitet. War im Landtag. Aber die Ewigkeit war ihm wichtig. Und als mit 57 Jahren der Arzt sagte, Sie sind unheilbar krank, Sie müssen sofort in die Klinik, hat er seinen Schreibtisch aufgeräumt in 3 Stunden, das ist ein Krankenhaus und der Herr hat ihn heimgeholt. Solange wir noch eine Aufgabe haben, werden wir sie treu erfüllen, weil wir Frucht für unseren Herrn bringen wollen. Und wir sind unsterblich, solange wir noch Aufgaben haben. Da werden wir uns mit ganzer Kraft einsetzen. Einer der ersten Stundengründer in Württemberg, der Philipp Matthäus Hahn, da steht im Bruckhaus drin, er ist Begründer der gesamten Feinmechanik von Württemberg gewesen. Gehen Sie mal nach Albstadt-Ebingen und gucken Sie das Museum an. Das waren Theologe. Was haben die Väter und Mütter in den Orten geleistet? Was ist geschehen? Was habt ihr in eurem Leben gewirkt? In Kirche und Gemeinschaft, im Gemeinderat, am Ort? Was habt ihr gedient? In allen? Es geht doch. Kein Dienst läuft doch ohne die treuen Gläubigen, die ewigkeitsbezogen sind. Wir lassen uns das nicht mehr sagen, ob sie Handwerker oder Bauern waren. Wir tun doch alles und das ist der Abraham uns ein tolles Vorbild. Der doch dort, wo Gott ihn gebraucht hat, auch in einer fremden Welt, auch die seinen Glauben abgelehnt hat, mit Liebe und Treue und Ausdauer gedient hat. Und wir denken an Josef, der hat man ins Gefängnis gesperrt. Aber er hatte Geduld, der Herr war mit ihm. Und er wurde zum zweithöchsten Mann Ägyptens. Wenn wir nur wieder so einen klugen Mann in der Regierung hätten, der sagt, solange man gute Einnahmen hat, muss man zurücklegen für die schlechten Jahre. Der Josef war schon ein toller Politiker und Staatsmann in der Regierung. Das war ein Gläubiger, der dem Herrn gehört. Und dann denken wir an den Daniel. Schön, dass Bruder Kamla das erwähnt hat, der Daniel. Er hat nur eins gewollt. Ich will mich nicht verunreinigen mit den Sünden dieser Welt. Und jetzt wende ich mich ganz direkt an jeden von uns und auch an unsere jungen Leute, ganz wichtig. Steht mal beim Paulus drin in seinen Briefen, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Warum ist er denn weggeblieben aus der Jesusgemeinde? Hat er einen Direktorsposten in der Bank bekommen? Oder einen tollen Platz in der Wirtschaft? Oder war es eine sündige Liebesgeschichte? Irgendwo hat er gebrochen. Das Allerfurchtbarste, wenn wir wegen irdischer Versuchungen die Treue zu Jesus aufkündigen. Und das ist für uns heute eine Not. So viele haben sich einmal bekehrt und wo sind sie geblieben? Immobilienspekulanten ist der eine geworden und der andere macht da sein Glück, aber die Sache mit Jesus ist ihm immer wichtig. Er hat sein ewiges Ziel verpasst und hat sich verloren in den Dingen dieser Welt, als wir vor 49 Jahren geheiratet haben, haben wir überlegt, was soll als Motto über unsere Ehe stehen. Und wir haben uns das Wort auf dem Epheserbrief gewählt, dass uns der Herr die Augen immer erleuchten möge, dass wir die Herrlichkeit sehen, zu der er uns berufen hat. Da lief viel in unserem Leben anders, aber es war immer so, dass der Herr uns seine Herrlichkeit erfahren lässt, die Kraft seiner Auferstehung und die wunderbare Macht, die er hat über alles, was genannt mag werden in dieser und auf der zukünftigen Welt. Ich will seit früher Kindheit ewigkeitssüchtig leben, in der großen Leidenschaft. Und ich genieße aber jede Stunde, wo der Herr mich noch hier braucht, wo es nötiger ist, hier zu dienen. Aber ich will mich nicht beherrschen lassen von meinen Leidenschaften und von meinen Lüsten und Begierden. Die muss man unter Zucht nehmen. Auch gläubige Leute müssen Zucht üben. Der Heilige Geist ist ein Geist der Zucht und der Besonnenheit, nicht der Extravaganzen. So steht es im 2. Timotheusbrief. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und da müssen wir unsere Wünsche und Sehnsüchte unter Kontrolle nehmen. Aber Herr, gebrauche mich, dass ich meine Zeit gebrauchen kann, dir zu ehren in der kurzen Zeit meines Lebens, dass ein Wandern zur großen Ewigkeit ist. Es gibt so ein schönes Lied von Terstegen und was uns Ältere, ihr Jungen, wenn das einfach mal, vielleicht können wir es euch doch noch sagen, es ist nicht die Melodien, dürft ihr Melodien drauf machen, wie ihr wollt. Töne machen nie selig. Töne werden übrigens auch vom Satan benutzt, das ist ein Problem. Töne sind in sich neutral. Die Inhalte, die Bibelinhalte, die man sich in kurzen Versen merken kann, ganz wichtige Aussagen. Und so das Lied, drauf wollen wir es denn wagen. Es ist wohl wagenswert und gründlich dem absagen, was aufhält und beschwert. Welt, du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein. Amen.